Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn ihr das hört, seid ihr wieder an der richtigen Stelle bei eurem Lieblingspodcast im Bett mit Anna-Maria und Anis. Wir sind erstmal in der Sommerpause. Ja, das ist erstmal die schlechte Nachricht, aber ihr braucht trotzdem nicht auf uns zu verzichten, denn bis wir zurück sind, gibt es hier für euch jede Woche eine Highlight-Folge aus unserer Podcast-Serie. Also viel Spaß beim Hören und bis zum 15. August. Dann geht's wieder weiter und dann heißt es wieder im Bett mit Anna-Maria und Anis. Also bleibt gesund, passt auf euch auf, euer Anis.
Kinder, Ruhe bitte. Ich habe euch doch gerade erklärt, dass wir jetzt einfach mal kurz Zeit für uns brauchen. Wir müssen was aufnehmen.
Ey, ernsthaft, Leute? Ist das wirklich euer Ernst? Meine Güte, man lasst mich doch nicht immer schimpfen. Mama hat gerade gesagt, kurz Ruhe bitte. Wir sind doch gleich fertig, okay? Ganz kurz mal, nur Mama und Papa. Bis gleich. Dankeschön. Jetzt zieht mich. Mach, hau ab jetzt, los. Willkommen bei Im Bett mit Anna-Maria und Anis Fashishi, der Bushido-Podcast.
So, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen. Die nächste Folge Im Bett mit Anna-Maria und Anis. Mein Name ist Anis, herzlich willkommen.
Meine Anna-Maria und ich entschuldige mich hier gleich am Anfang, wenn ich ein bisschen so rumschniefe. Ich bin leider erkältet und meine Nase macht, was sie will.
Okay, das ist jetzt schon wieder seit ein paar Tagen so, ne? Irgendwie plötzlich, wann waren das? Wir waren beim Fußball.
Ich habe so gefroren abends.
Das war auch irgendwie so gar nicht Dubai-like. Wann waren wir denn? Freitag, ne? Freitag waren wir bei einem Fußballspiel, einem Freundschaftsspiel unseres Sohnes und wir haben ja unsere tollen Campingstühle und dann hab ich noch gesagt, okay, weißt du was, heute bin ich richtig schlau, ich nehme meinen Pullover mit, ich sitze da im Pullover und dann ging ja irgendwann die Sonne unter, aber es war so fürchterlich kalt, dass wir danach ins Auto gegangen sind und wir haben das erste Mal, glaube ich, auch die Temperatur an der Klimaanlage hochgestellt und sind halt nicht mit Low durch die Gegend gefahren und es war so, wo bin ich hier? Also für mich ganz komisch und du bist danach krank geworden.
Exakt, ja, direkt, ne? am nächsten Morgen, Halsschmerzen, Schnupfen. Wir hatten ja Besuch aus Japan. Willst du darüber ein bisschen reden?
Ja, genau.
Ein sehr, sehr, sehr angenehmen Beruf. Besuch, oh mein Gott.
Beruf.
Wenn man Menschen trifft, für mich war es das erste Mal, du kanntest denjenigen, für mich war es das erste Mal. Aber es ist schon krass, ich schaue dann solche Menschen, die so besonders sind in ihrem Wesen, die schaue ich dann immer an und bewundere die so ein bisschen für ihre Ruhe, für ihre Höflichkeit. Also ich habe jetzt auch noch keine Schnittstelle mit einem Japaner gehabt. Ich weiß nicht, ob die alle so sind.
Stimmt.
Aber super angenehm und total, also merkt man gar nicht, ne? So liebevoll irgendwie und so ehrlich.
Ja, das war wirklich eine krasse Erfahrung. Ich meine, ich kannte ihn ja schon aus dem Jahr 2018. Ich war damals in Tokio, habe damals das Album Mythos aufgenommen, beziehungsweise dort noch Videos gedreht und dann bin ich halt irgendwann auf die Idee gekommen. Also ich hatte eigentlich mit Tätowierung abgeschlossen und dachte mir aber so, okay, ich bin jetzt hier gerade in Japan und ich interessiere mich total für die Kultur und ist ja lustig, guck mal, ich habe hier gerade einen Globus vor meiner Nase, hier an der Seite des Japan. Und habe dort dann jemanden kennengelernt, der praktisch auf japanisch traditionelle Art und Weise tätowiert und dann habe ich da meinen rechten Unterarm stechen lassen. Das hat er mit so Bambus-Sticks halt irgendwie gemacht. Und und dann war das echt cool. Wieder zurück und dann halt ganz lange gar nicht mehr dran gedacht. Und wir sind immer mal wieder über Instagram in Kontakt geblieben. Er ist mir gefolgt und hat dann ab und zu mal geschrieben zum Geburtstag und auch zu den Geburten unserer Kinder, beziehungsweise dann halt noch zu den Drillingen. Das sind ja die einzigen Kinder, die nach 2018 gekommen sind. Und ja, und dann sind wir so irgendwie in Kontakt geblieben und dann meinte er irgendwie vor 2, 3, 4, 5 Wochen, hey, wie geht's dir, alles gut, guck mal, ich mache jetzt so eine Asien-Tour, ich bin in Thailand, ich bin auf Indonesien, ich bin in Indien und wenn du Lust hast, ist gar nicht so weit weg, dann komme ich nach Dubai, dich besuchen und vielleicht möchtest du ja noch irgendwie da weitermachen, wo wir vor 6 Jahren aufgehört haben und ich sagte, ja klar, können wir machen.
Du sagst es so lapidar, der macht das mit so Bambusstöcken. Du musst, also du solltest,
habe ich so gerade gesagt,
unseren Zuhörern, ja, du sagst es so lapidar, schon erklären, dass er das auf sehr traditionelle Art und Weise macht. Er vorher betet, bevor er ein Tattoo anfängt. Er währenddessen meditiert, die Spitzen selber herstellt, die Farbe anrührt, jedes Mal selber auf die Art, wie es die Vorfahren schon. Also es ist so mystisch, das ist ein richtiges, das ist nicht nur ein Handwerk.
Zeremonie.
Genau, eine Zeremonie. Also man ist total geflasht und respektiert das auch total. Und dann bitte müssen wir den ersten Abend. Das ist halt so für Menschen. Oh, ihr seht das ja, ihr seht ja uns auf Instagram. Also wir greifen ja schon eigentlich nur zum Handy, wenn die Situation gerade angenehm ist und es auch passt. Das macht ja keiner in so einem riesen Stressmoment dann auch noch filmen. Aber das ist halt bei uns auch oft so, ne? Laut, wild, viele Menschen. Und für die meisten, selbst für Kinder, die zu uns kommen, die sind immer total umgehauen, das merke ich. Und ich beschreibe mal ganz kurz die Situation, weil du hast ja auf dem Boden gelegen, also Anis hat auf dem Boden gelegen, er hat daneben gekniet. Genau, fing dann an und man muss sich vorstellen, die Drillinge kamen hoch, liefen um meinen Mann rum, haben immer gesagt, aua Papa, aua, aua Papa. Wir lagen alle auf der Couch, die Großen und ich. Unsere Kameramänner waren da, unser Produzent, die Nannies haben zugeguckt. Und dann kam auch noch unser Hund.
Das war die Krönung auf jeden Fall.
Der natürlich immer ganz dicht bei meinem Mann sein möchte. Und er hat sich dann einfach, neben dich gelegt, ne? So Rücken an Rücken.
Genau, an mich rangelegt und irgendwann lag er einfach zwischen mir und Ken, unserem Tätowierer aus Tokio.
Genau, der hieß Kenny.
Ja, also es war wirklich absurd und ich hätte das eher alles noch einmal erzählt, auch mit den ganzen Vorbereitungen und so. Ne? Ich wollte einfach nur kurz erzählen, dass er dann halt spontan nach Dubai gekommen ist. Und dann da hat er erst so gefragt, so, ja, ey, wenn du Bock hast, so, vielleicht hast du ja irgendwie so ein Gästezimmer, kann ich ja da bei euch irgendwie bleiben. Und ich dachte mir erstmal so, ich meine, immerhin habe ich ihn jetzt auch 6 Jahre nicht gesehen und habe ihn nur damals in Tokio 3 Tage irgendwie bei ihnen zu Hause da irgendwie besucht. Und dann dachte ich mir, nee, alles cool, ich besorge dir ein Zimmer und so. Ne? Und dann kam er an dem ersten Tag und ganz ehrlich so, ich muss das mal hier so sagen, ich habe, als du es gerade erklärt hast, habe ich das nochmal alles so nochmal so miterlebt, aber
und so muss man dann arbeiten, kannst du dir das vorstellen? Arbeiten,
genau,
also, filigran auf der Haut.
Aber selbst in dieser Situation, an dem Abend, ich persönlich fand das gar nicht so als nervig.
Das war so krass.
Ich habe mich dann halt nur so ein bisschen gelacht, weil dann sich plötzlich der Hund, und ich meine, er weiß ja anscheinend nicht, wie groß er ist und wie schwer er ist und
Ist ja auch schon imposant, ne? Für jemanden, der. Und Kenny ist ungefähr halb so groß wie unser Hund. Ja. Und dann kennst du diesen Hund nicht. Und dann legt er sich dann zu seinem Herrchen die Drillinge in. Du weißt ja, wie viel Quatsch die machen.
Das war so krass.
Die Lautstärke,
Fernsehen,
die Kamera,
geguckt.
Fernsehen an, der eine telefoniert.
Diese Lampen.
Ja.
Auch noch.
Also mich hat das gestresst beim Zugucken und ich habe ihn so beobachtet und dachte so, was für ein höflicher Mensch das ist. Wäre ich an seiner Stelle, hätte ich gesagt. Stopp.
Ja.
Ich kann das nicht.
Alle raus. Also entweder höre ich jetzt hier auf oder ihr verschwindet alle. Und genau, das habe ich an dem Abend nicht so mitbekommen. Irgendwann nach 2 Tagen, ich glaube, es war der 3. Tag, ihr wart gerade irgendwie weg oder so. Genau, es war das Wochenende. Er hatte, glaube ich, Donnerstag angefangen. Es war irgendwie Samstag, Sonntag. Sagt er dann so zu mir, okay, Bushido-san, jetzt fühle ich mich so langsam wohl. Und ich so, ja, er so, ja, first day. Und er hat ja so ein lustiges...
Das hat er mir auch gesagt.
Genau, er hat so ein lustiges japanisches Englisch gesprochen. Er sagt so, ey, first day, es war so krass, hat er gesagt. Es war so krass. Ich dachte jetzt einfach so, ich explodiere, ich sterbe, irgendwas. Ich war so angespannt und so unter Stress und so unter Strom. Dann habe ich mir gedacht, krass, ja. Aber er würde sich niemals trauen, irgendwie was zu sagen. Nicht, weil er sich nicht traut, sondern weil er so höflich und so respektvoll ist. Und er hat dann gesagt, ja, ich bin dann zurück ins Hotel und dann habe ich ein bisschen relaxed und ich so, bist du dann schlafen gegangen? Also nee, ich habe die Nadeln für den nächsten Tag vorbereitet. Weil wie du gesagt hast, es ist halt wirklich alles Handarbeit. Das ist halt nichts, wo man sagt, okay, du läufst da mal schnell rein und lässt dir mal irgendwie so einen Schmetterling tätowieren.
Ja, und deine Haut war auch nicht so, bei einem normalen Tattoo kennt man das, das verläuft dann ein bisschen, die Farbe kriegt eine komische Farbe. Die Haut ist so, wie nennt man das, so dick,
angeschwollen,
ne? Hypotroph, ja.
angeschwollen. Es blutet vor allem auch bei den meisten Tätowierungen. So jedenfalls das, was ich so alles mitbekommen habe. Aber da ist nicht ein Tropfen Blut halt rausgekommen. Es ist halt echt krass und auch kein Verband, keine Plastikfolie. Er hat das dann nach dem Tätowieren dann so ganz bisschen mit so Vaseline kurz eingerieben, die Fläche. Und mittlerweile, es geht ja praktisch vom Ellbogen jetzt bis hoch zur Schulter und
ja, total toll. Und meinst du, wir können die Situation, also er war dann ja jeden Tag bei uns, meinst du, wir können über unseren Grillabend sprechen? Ich möchte einfach nur, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wie herrlich, er war so ehrlich.
Also wir können schon über unseren Grillabend reden, ich würde nur nicht diese eine Sache so erzählen, weil die ja schon irgendwie so, das ist ja so sein.
Hast du recht, weiß ich meine? Zwar hätten wir ihn fragen müssen, stimmt, genau, schade. Genau. Dann erzähle ich es nicht, weil es war einfach, er war ja, so herrlich erfrischend, ehrlich.
Wir haben so viel Spaß auch mit ihm gehabt.
Aber so unerwartet, ne?
Wirklich. Und noch einmal, also es ging mir ähnlich auch schon in Tokio, habe ich das auch schon mitbekommen, so von außerhalb, all die Einheimischen dort, die halt wirklich eine ganz andere Art haben, sich zu verhalten und auch zu leben. Und hier auch nochmal, und es war halt voll krass, er hat da so ein richtiges Stück Japan mitgebracht. Und er war ja dann auch so ganz traditionell auch gekleidet, so er teilweise halt so.
Aber erzähl mal bitte, wie er hier angekommen ist, sorry, du sagst, die Kleine, wie er angekommen ist und warum, welche Vorurteile er hatte und mit welchem Gefühl er hier wieder weggegangen ist. Das ist so schön, weil das ist leider das, es ist ja immer so, das, was man von außen suggeriert bekommt über etwas, hat meistens ganz wenig damit zu tun, wie es wirklich ist.
Ja.
Und in diesem Fall sieht man es halt extrem, finde ich.
Genau, er ist nämlich gelandet, ich habe ihn abgeholt abends und er war so richtig, also es war halt warm, ich bin halt mit T-Shirt angekommen und er war halt so richtig so Jeansjacke und Kapuzenpulli und alles so zu und ich sag's, okay, vielleicht war es irgendwie im Flughafen kalt oder im Flugzeug oder so, er kam gerade aus Indien nach Dubai und dann hat er halt irgendwie so eine, ja, wie nennt man das, so eine Armschiene oder sowas. Und ich dachte mir, oh krass, hat er sich irgendwie verletzt oder einen Arm verrenkt, gebrochen, ausgekugelt, irgendwas. Und dann sind wir so im Auto und ich mache den Kofferraum auf und dann sagt er so zu mir so, oh krass, du zeigst dir deine Tätowierung offen? Ich meine so, ja, was ist los? Ja, also meine Kollegen und Kumpels in Indien haben mir gesagt so, du darfst, in Dubai darf keiner deine Tätowierung sehen. Und ist es nicht so? Ich sag's,
er hatte Angst, dass er nicht einreisen darf.
Genau, ich sag's, nein, Ken, das ist gar nicht so. Er so, ach krass, auf einmal fängt er sich so an auszuziehen, seine Jacke weg, Kapuze weg, Mütze weg. Und dann hat er so diese Armschiene weggemacht, weil er halt natürlich auch überall tätowiert ist. Und hatte sich halt so ganz langsam so an Dubai angenähert, weil er natürlich auch jetzt überall in Indien und davor war er in Thailand und hat halt immer irgendwelche Geschichten gehört und ist halt sehr
war so niedlich.
Vorbelastet und ein bisschen ängstlich hier angekommen.
Aber dass er trotzdem hierher gekommen ist, ja. Obwohl er das dachte, ja, dass es absolut illegal sei, man nicht einreisen darf und trotzdem, dass er trotzdem gekommen ist, er hat ja wirklich so ein bisschen leichte Panik. Also er hatte auf jeden Fall ein ganz verschlossenes Bild von Dubai.
Total, ja. Es war ihm sehr unangenehm.
Genau, was er gelesen hat, was er im Internet gelesen hat, was ihm Leute erzählt haben und wahrscheinlich Leute, die nie hier waren.
Ja.
Und schlussendlich hat er sich hier so wohl gefühlt, dass er beschlossen hat, hierher zu ziehen.
Ja, voll krass. Es ist so krass, wirklich.
Aber sein Hauptkriterium war, dass es so sauber und so sicher ist.
Ja.
Und er hier, er ist noch nicht gesettelt und er wirklich viel gereist und auch die letzten Monate dafür genutzt hat, zu sehen, wo er leben möchte. Weil in Japan die Situation auch unangenehmer wird, sagt er. Hat er sich beschlossen, irgendwie woanders zu wohnen und konnte sich noch nicht vorstellen, wo er dann wirklich auch Kinder haben möchte. Und hat gesagt, hier kann er sich das schon vorstellen. Und das fand ich so schön, weil das ist ja das Gefühl, was wir auch haben, wenn wir hier sind, dass es halt einfach sicher ist. Sicher und sicher, sich sicher zu fühlen, sollte ja eigentlich selbstverständlich sein.
Genau, weil davor hat er erst überlegt, nach Europa zu ziehen. Er hat dort auch
er hat weltweit
ganz viele Freunde, war ganz lange in Amerika, ganz lange in Südamerika, in Europa, in Asien und so. Ne? Also er ist wirklich so sehr viel rumgekommen und weiß noch, wo er erzählt hat, dass er irgendwie das erste Mal, ich glaube seine erste Auslandsreise war von Tokio nach Chicago und dann ist er da, glaube ich, irgendwie so als 17, 18, 19-Jähriger da irgendwie angekommen, ohne Handy, kein Englisch und so. Der ist schon mutig und möchte die Welt bereisen und ist dann letztlich praktisch hier abgereist, hat gesagt, er will hierher ziehen und Ja, hat dann praktisch schon ein bisschen Geld hier bei mir gebunkert, ne? Hat mir gesagt, hier kannst du das bitte aufbewahren, das ist sozusagen mein Startkapital, wenn ich dann komme und hier was starte. Also unglaublich, es waren echt coole Tage. Und
ja, und das zeigt halt, was für ein Bild er hatte, was wahrscheinlich viele haben und wie anders es ist, wenn man dann hier ist und es wirklich erlebt. Und ja, es war einfach schön mit ihm, ne? Es war schön, es war süß. Wir freuen uns, wenn er wiederkommt. Als wir ihn abgesetzt haben am Flughafen, hat er sich so oft und so viel und die verbeugen sich ja dann immer so, also so respektvoll und höflich. Ganz, ganz tolle Person, freue ich mich. Ich habe ihn ja neu kennengelernt und
du hast ihn sogar eingeladen, was hast du ihm denn angeboten?
Dass wenn er hierher kommt, und eigentlich haben wir das so, dass wenn Leute hierher kommen, wir die meistens in den Hotels unterbringen, weil ich das nicht mehr so möchte, da wir eh schon so viele sind und mich das dann schon stresst. Vor allen Dingen, weil wir in der Vergangenheit viele, sei es Produzenten von dir oder halt so Leute nah an unsere Familie gelassen haben, die dann aber unschön wieder aus unserem Leben gegangen sind. Und dann schließt man irgendwie darauf. Also ich habe daraus geschlossen, dass ich das nicht mehr möchte, Leute außer unsere Freunde so nah an unsere Familie zu lassen. Und haben ihn halt deshalb ins Hotel. Und dann habe ich ihn auch am Ende der Reise, weil er und GP halt total connected haben. Ne? GP,
das war GP, auch so krass.
GP. GP ist unsere gute Seele. Und die ähneln sich sehr. Und GP hat immer nach ihm gefragt und gefragt, ob er wiederkommt. Und also so niedlich.
Hat sein Glas weggeräumt, saß beim Essen immer neben ihm. Ja, und dann, weißt du, als wir gesagt haben, hey GP, willst du nicht mit nach Tokio? Er so, ja, kann ich machen, aber ich muss halt nur pünktlich zur Tour wieder in Deutschland sein.
Ja, also er wäre sogar ganz niedlich, wie so einen kleinen Freund gefunden. Und also so einen kleinen Soulmate. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn er hierher kommt, und wir wissen ja alle, wie das ist, wenn man irgendwo neu startet. Man muss sich erstmal sortieren. Wir haben viele Fehler gemacht hier am Anfang. Das hat uns Lehrgeld gekostet. Es wäre schön, wenn man das vermeiden könnte. Und so also kann man halt ihm Tipps geben. Und da habe ich ihm angeboten, wenn er möchte, wir haben hier ein Gästezimmer, kann er gerne so lange, wie er möchte, bei uns sein, bis er genau sein Studio eröffnet hat, seine Wohnung, was auch immer. Und war sehr dankbar. Und das meine ich auch wirklich ehrlich.
Ja, ne, finde ich auch cool. Und bin auch sehr, sehr froh, dass es so eine schöne Erfahrung für uns alle war und dass wir wirklich jetzt mittlerweile, kann man sagen, haben wir nochmal so einen neuen Freund gefunden. Wirklich jemanden, wo ich sage, dass ich da echt froh bin, dass ich mit ihm zu tun habe und wir noch einen mehr haben, der uns jetzt praktisch wirklich in unserer sehr hochqualitativ, menschlich hochwertigen Gesellschaft praktisch irgendwie noch dazugekommen ist. Weil
ich habe hier meine Madina, das ist meine Freundin, die ich über die Kinder kennengelernt habe. Die ist mir am nächsten hier. Es war so ein ganz langsam ist es begonnen. Und ich habe dann gestern, als sie Geburtstag hatte, habe ich drüber nachgedacht über sie und dachte so, unsere Kinder sind befreundet. Ich mag ihren Mann sehr gerne. Der ist super großzügig, ruhig. Nimmt dann auch mal alle großen Kinder, während Madina und ich was mit den kleinen Kindern machen. Das passt halt auf der ganzen Linie. Und ich habe ihre Kinder gern bei uns und auch sie unsere. Und das ist so eine Bereicherung hier. Und ich bin so froh darüber, dass wenn wir beide halt auch mal verreisen, Anis und ich, also müssen oder auch halt, wenn wir Urlaub machen sollten, zu wissen, dass sie da ist, ist so ein bisschen so, als wenn eine meiner Schwestern da ist, dass ich weiß, ich kann mich halt hundertprozentig drauf verlassen. Und dass wir das hier geschafft haben, wirklich Freunde zu finden, das ist ja so, wenn man älter wird, ne? Das ist ja dann auch nicht mehr so einfach.
Ja, schwieriger auf jeden Fall.
Man ist vorbelastet, man hat schon Freunde, also da habe ich gar nicht mit gerechnet. Und Madina ist für mich zum Beispiel jemand, auf den ich überhaupt nicht mehr verzichten könnte, also auch nicht wollte. Also ist ein großer Teil in meinem Leben hier geworden, meinem Alltag. Und du hast jetzt Kenny in dein Herz, also man öffnet sich dann doch wieder, obwohl wir jahrelang total zu waren für sowas. Also überhaupt nicht offen für irgendwelche neuen Menschen. Ist das schön zu sehen, dass man doch hier auch wieder anfängt zu vertrauen und die Tore zu öffnen. Und da können wir auch gleich mal ein bisschen überschwenken zu einem ernsten Thema.
Wir haben nämlich uns überlegt, dass wir zwei Themen heute besprechen und das war jetzt so ein lustiges, angenehmes, positives Erlebnis, das wirklich auch spontan in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen passiert ist. Und jetzt kommen wir natürlich zu einer schon unangenehme Sache, muss man auch schon so sagen. Und zwar gab es ja jetzt am Montag endlich nach, keine Ahnung, 3,5 Jahren und 113 oder 114 Gerichtsprozesstagen gab es jetzt praktisch ein Urteil. Das heißt, am Montag, den 5. Februar, wurde die die Gerichtsverhandlung geschlossen. Die Kammer hat sozusagen ihr Urteil gefällt und das hat natürlich jetzt für sehr, sehr große Wellen, zu großen Wellen geführt in der Öffentlichkeit natürlich. Und uns als Mann und Frau und auch als Betroffene hat das natürlich jetzt auch beschäftigt. Wir haben uns sehr viel darüber unterhalten. Wir haben auch nochmal die letzten Jahre Revue passieren lassen und ich bin für mich, Anna-Maria, so zu dem Schluss gekommen, ich möchte das jetzt gar nicht großartig in irgendwelchen Statements draußen in der Presse oder Interviews oder sonst irgendwas machen. Ich habe mir gedacht, dass ich mit dir...
Es tut mir leid.
Gesundheit.
Danke.
Dass ich das mit dir gemeinsam bespreche und dann war es das eigentlich auch, weil natürlich ist das etwas, was momentan eine extrem hohe... Präsenz genießt, aber das ist ja dann jetzt auch zum Glück auch einfach vorbei und ja, dann starten wir doch mal gleich rein. Wer will als erstes, du oder soll ich erstmal sagen?
Das ist ja dein, also in erster Linie ging es um dich.
Genau, richtig. Ich will jetzt nicht nochmal erklären, worum es ging und bla 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 und so. Ich denke mal jetzt in den letzten 3,5 Jahren haben, denke ich mal, sehr viele Leute, sehr viele Menschen mitbekommen, worum es ging. Ich war sozusagen als Geschädigter und Nebenkläger bei Gericht. Die Staatsanwaltschaft hat eine Anklage gegen Arafat Abou-Chaker und drei weitere Brüder geführt, wegen diverser Vergehen. Genau, wegen diverser Vergehen. Und ja, das war eine riesenlange Mammutgeschichte. Ich selber war, glaube ich, über mehrere Monate bei Gericht. Ich hatte, glaube ich, irgendwie den Rekord in der Berliner Kriminalgeschichte eingestellt mit der längsten Zeugenaussage.
Traurigen Rekord.
Ja.
Was auch überhaupt nicht zur Sache tat.
Ja, also hätte ich auch gerne darauf verzichten können, ja. Aber gut, wir sind ja praktisch bei Gericht verpflichtet, den Anweisungen der Kammer zu folgen. Und deswegen saß ich dann halt da so lange, bis ich als Zeuge entlassen wurde. Du bist in der Zeit, kurz bevor ich fertig wurde, bist du ja das erste Mal mit den Kindern nach Dubai geflogen und hatten ja dann schon so geplant.
21 war das im Lockdown, genau.
Genau, richtig. Ich denke mal März, April oder so war das. Haben uns ja schon mal überlegt, ey, pass auf, lass mal dahin, lass uns mal gleich irgendwie gucken, ob wir uns ein Leben in Dubai vorstellen können und wenn ja, dass wir da irgendwie gleich bleiben. Ja gut, die Pläne.
Und das war aber eine sehr gute Idee, denn vorher hat dieses ganze Thema, diese Trennung von deinen ehemaligen Partnern dort uns sehr belastet und auch unseren Alltag. Es hat sich alles darum gedreht. Verfahren wurde vorbereitet, Geschäfte mussten auseinander getrennt werden, also fürchterliche Dinge passiert, fürchterliche Dinge ans Tageslicht gekommen, war belastend für uns, jeden Tag drum gesprochen und mit Anwälten, das war eine sehr, sehr unschöne Zeit, aber Gott sei Dank, also so empfinde ich das heute, hat es irgendwie Mitte 21 geendet. Da ist unser Fokus, wir sind dann nach Dubai, haben hier gemerkt, wow, es gibt hier eine Möglichkeit für uns, mit der wir sehr gut zurechtkommen könnten. Und dann bin ich schwanger geworden mit den Drillingen. Das heißt, unsere ganzen Gefühle und unser Leben hat dann den Fokus auf Amaya, auf die Gesundheit der Drillinge. Und das hat das uns, also mich und dich auch, davon weggeholt, von diesem Fokus auf dieses Böse und Allumfassende, was immer so über uns hing. Und seitdem muss ich sagen, und das ist, sage ich Gott sei Dank, jetzt mit dem Ausgang des Prozesses, der ja für uns nicht gut, für dich nicht gut ausgegangen ist, bin ich so froh, dass es wie, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, man ist unglücklich in einer Beziehung und man denkt lange darüber nach, sich zu trennen, macht man diesen Schritt, also machen das Frauen häufig, haben sie sich schon ein Jahr oder ein halbes Jahr vorher getrennt und ihre Gefühle da auch schon sortiert und so sind wir damit umgegangen. Das haben wir uns auch nicht vorgenommen, dass es einfach passiert. Hat natürlich Jahre gedauert, aber der Moment war da und wir waren irgendwann so glücklich. Das war noch in Deutschland und haben gesagt so, hey, der Prozess lief immer weiter, das plätscherte so vor sich hin. Und wir haben gesagt, hey, es ist eigentlich so, es spielt für uns keine Rolle mehr. Es spielt einfach keine Rolle, weder in unserem Leben, noch in unserem Alltag, noch in unseren Geschäften oder sonst irgendwas. Und das war der Moment, der mich hat wieder glücklich werden lassen und auch normal werden lassen, weil vorher war nur das in unserem Leben. Wir mussten uns nur damit auseinandersetzen. Und jetzt wurden wir natürlich gestern nochmal eingeholt, also am Montag, nochmal eingeholt von diesem Gefühl, also so ging es mir, das Urteil kam. Und ich muss dazu sagen, wir haben vorher schon Interviews gegeben vor die Doku, von so Doku an dem Morgen. Und auch die letzten Monate. Und eigentlich hatte ich das von Anfang an. Ich habe ja auch ausgesagt dort als Zeugin. Und meine Erfahrung, und ich spreche hier nur von meiner, das war das erste Mal in meinem Leben. Und ich habe das als traumatisch empfunden, vorgeführt zu werden, Wörter im Mund umzudrehen. Also es war ganz, man saß und dachte so, hey, habe ich hier irgendwas getan? Also ganz, es war ganz fürchterlich und ich selber beschreibe mich als sehr selbstbewusst und nicht auf den Mund gefallen. Und trotzdem war es für mich eine sehr unangenehme Erfahrung. Ich möchte nicht wissen, wie es Minderjährigen gibt, die gegen Eltern aussagen müssen oder sexuell missbraucht worden, also fürchterlich, fürchterlich. Und das ist was ich, und dann mit dem Wissen, das hatte ich damals schon, als ich da saß, habe ich gedacht, was für eine Farce. Also es ist eigentlich ich habe mir so wie so ein Witz, kam mir vor wie ein ganzer Witz. Und dann diese Gegenseite, die dort saß und immer so eklige Bemerkungen gemacht hat und so Sachen reingerufen hat, ordinäre. Und ich habe immer rübergeschaut und dachte mir so, ich habe das einfach wie so ein Haufen, ich möchte das Wort nicht aussprechen, weil ich möchte ja auch nicht persönlich werden. Aber es war sehr unangenehm und niemand hat irgendwas getan. Die Richter haben einfach so weitergeguckt, als wäre nichts. Die Anwälte haben getan, als hören sie keine Beleidigungen und sehen diese ekligen Mundbewegungen nicht. Und du sitzt da, musst dich weiterhin konzentrieren. Also wie gesagt, für mich selber, ich bin froh, dass ich da nur kurz saß. Ich bin dankbar, dass ich sagen konnte, was ich sagen wollte, ohne dass mich jemand unterbrochen hat. Weil das war eine Art von wie eine Therapie und eine Befreiung. Und dann habe ich, ja, die Monate danach, diese Menschen spielen keine Rolle mehr für mich, weil das, was ich mir immer gewünscht habe für meine Familie und für meine Kinder und vor allem für meinen Mann, ist, die aus unserem Leben zu haben, aus unserem Alltag, aus unserer Nähe und aus unserem Umfeld. Und das haben wir geschafft. Und das war alles, was ich jemals wollte. Und auch in unseren Köpfen, in unseren Herzen. Natürlich war das am Montag. Ich war für einen kleinen Moment geschockt, aber sofort auch wieder irgendwie ruhig, weil ich dachte, okay, ich war ja darauf vorbereitet. Das war nicht so, dass wir mit einer Verurteilung gerechnet haben, da man ja leider dem deutschen Strafsystem, also es ist ja abzusehen gewesen, ne? Auch aus den Vergangenheiten so. Und also wie so Sachen gehandhabt werden und die Arafat wurde schon öfter mal angeklagt, immer freigesprochen, immer aus den gleichen Gründen. Und da die Justiz in Deutschland so ist, haben wir uns halt vor 3 Jahren schon entschieden, dass wir so nicht leben möchten, da wir am eigenen Leib erfahren haben. Natürlich war der Polizeischutz da und das ist auch was sehr Schönes, aber man zahlt ja auch Millionen Steuern und das ist das Mindeste. Es sollte was uns angetan werden, die sollten uns beschützen. So, es ist nicht so gelaufen, dass derjenige, der das tun wollte, weggesperrt wird, sondern wir wurden quasi isoliert, was auch völlig okay ist. Aber wir haben daraus einen Schluss gezogen, dass wir das so nicht vertreten können. Also wir können dort nicht leben, wo Dinge so gehandhabt werden. Es fühlt sich nicht sicher an, es fühlt sich nicht gerecht an. Und ich möchte meine Kinder dort nicht großziehen. Ich möchte meinen Kindern dem nicht ausliefern. Was ist, wenn die mal in solche Situationen kommen oder einer Tochter von uns irgendwas Schlimmes passiert und die muss sich dann vor Gericht so fahren? Auf keinen Fall. Und das war was wir wussten. Und dadurch, dass es nach unserer Sicherheit, eigentlich vor unserer Sicherheit noch, der erste Beweggrund, den ich hatte. Ich kann das mit mir nicht mehr vereinbaren. Ich habe Deutschland geliebt. Ich mag Deutsche, es ist meine Heimat gewesen und ich habe nie darüber nachgedacht, für immer im Ausland zu leben, bis uns das passiert ist. Und das ist rein unser Gefühl aus unseren Erfahrungen. Ne? Das möchte ich jetzt nicht auf andere projizieren oder irgendwas schlecht reden. Ich habe hier ein Pärchen kennengelernt, die überfallen worden sind. Das waren die ersten, die wir kennengelernt haben, die haben die Straße runter gewohnt. Die haben abends ihren Einkauf aus dem Auto getragen, durch die Garage ins Haus. Und ihr Mann, also die wurden beide überfallen und ihr Mann, dem wurde, glaube ich, in Hals und im Bauch gestochen. Auf jeden Fall lief es daraus hinauf, dass die Täter keine Strafe oder nur eine minimale, das habe ich vergessen, bekommen haben. Und die waren selber auch so geschockt darüber, wie damit umgegangen worden ist mit diesem Ganzen und wie, ich glaube, die sind noch nicht mal zum Prozess gefahren. Ich glaube, die konnten das gar nicht aushalten. Auf jeden Fall haben die auch eine traumatische Erfahrung gehabt und die haben die gleichen Beweggründe und haben gesagt, auch Deutsche, wir können nicht mehr dort leben. Wir sind geschockt, wie das gelaufen ist. Und wir möchten unsere Kinder dort nicht großziehen. Und die gehen so weit, die haben auch eine Firma dort, dass sie noch nicht mal ihre Familien mehr dort treffen, weil sie das nicht können. Die treffen sich dann in Griechenland. Und da habe ich gedacht, krass, ich habe jetzt die erste Familie hier kennengelernt. Das war ein Zufall. Und die sind aus den gleichen Beweggründen, dass vielleicht man nachvollziehen kann, warum wir auch diesen drastischen Schritt gemacht haben, nicht um Steuern zu sparen. Das sind natürlich angenehme Nebeneffekte und wir zahlen nach wie vor Steuern in Deutschland und das auch nicht wenig und das auch in Millionenbeträgen bei dem, was mein Mann umsetzt, dass sich das nur mal jemand vor Augen hält, ne, dass das jetzt nicht mehr so ist, dass Deutschland nicht mehr profitiert. Das heißt, der Personenschutz wurde schon 100-mal wieder eingespült in die Kassen. Alle können sich beruhigen. Ja, das ist mein Resümee. Ich habe Gott sei Dank keinen Groll. Gott sei Dank. Ich weiß, wer dieses Urteil und all das passiert vor 3-4 Jahren. Ich wäre gestorben innerlich. Das hätte mich zerrissen. Ich hätte geschrien, geweint. Es hätte mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Und jetzt zu sehen, mit so viel Zeit wie vergangen ist, 6 Jahre später, unser Leben hier schön. Niemand, wenn wir rausgehen, weiß von irgendwas. Es ist einfach ein ganz normales Leben. Kann ich sagen, Gott sei Dank. Und so ist das für mich. So habe ich das gesehen, so sehe ich das. Ja, und abgehakt. Schade und auch sehr enttäuschend, aber mehr auch nicht. Abgehakt, ich freue mich trotzdem auf Deutschland. Ich freue mich trotzdem wahnsinnig. Was heißt trotzdem? Umso mehr eigentlich, weil diese Menschen sehr viel, wie sagt man, Aufwand betrieben haben, dich schlecht zu machen und deine Karriere zu ruinieren. Und ihr da draußen, ihr, die uns zuhört, ihr, die die Karten gekauft hat, ihr seid diejenigen, die uns jetzt so viel Liebe und Bestätigung geben. Und gerade jetzt auch mit der Tour, ich meine, ausverkauft, dieses Gefühl, auch wenn Berlin negativ behaftet ist, wie ich finde, es war teilweise traumatisch am Ende. Das habe ich jetzt am Montag wieder gemerkt, dass ich auch in der Nacht danach, ich habe mich wieder zurückversetzt gefühlt in diese Situation. Ja, aber wie ich mich trotzdem auf euch freuen kann und das ist so schön. Ja, damit gebe ich, ist jetzt länger geworden, als ich wollte, aber ich möchte, dass ihr nachvollziehen könnt, ich möchte das beschreiben können. Und ich bin froh, dass ich es ohne Wut machen konnte. Ich bin schon richtig stolz auf mich. Denn vor Jahren.
Sehr stolz auf dich.
Vor Jahren hätte ich ganz anders geredet.
Ja, vor Jahren hätte ich die ganze Zeit hier gesessen und hätte so gedacht: Oh shit, hoffentlich passiert nicht gleich irgendwas.
Ja.
Nein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm dir alle Zeit, die du möchtest und sag, was immer dir auf dem Herzen liegt. Warst du jetzt fertig?
Also, ich bin fertig.
Ja? Okay, alles klar. Ja, dann sage ich auch noch mal kurz was dazu.
Nicht kurz, versuch das zu beschreiben.
Nee, ist nicht kurz. Also, ich sag jetzt hier kurz mal was dazu. das hat jetzt gar nichts mit der Länge zu tun. Ich sehe das halt noch einmal so. Ich möchte daraus jetzt keine große Nummer machen. Ich möchte daraus jetzt auch nicht irgendwie so eine Riesendebatte führen in der Öffentlichkeit über irgendwelche Medien oder sonst irgendwas. Und man muss natürlich auch sehen in der Vergangenheit, ich meine, wir haben so viele Prozesse, die wir führen und geführt haben. Und zu keinem dieser Prozesse haben wir in der Öffentlichkeit großartig irgendetwas.
Auch nicht, wenn wir gewonnen haben.
Vor allem eben. Ja. Ne? Gerade
hätten wir auch jetzt nicht.
Nein, wir hätten genauso reagiert. Wir hätten wahrscheinlich untereinander anders andere Gefühle gehabt, aber nach außen hin hätten wir genauso reagiert wie jetzt, weil es ist hier keine, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Ding, wo man sagt, so jetzt muss ich hier mal meine Wut rauslassen oder sonst irgendwas. Guck mal. Es ist eine sehr schöne Entwicklung passiert. Ich war an einem Punkt in Deutschland vor einigen Jahren, und das war der Höhepunkt, war dann 2018, als ich mich dort in der Bruderstraße in diesem eingeschlossenen oder zugeschlossenen Büro befunden habe. Das war so der Höhepunkt für mich einer wirklich sehr, sehr unangenehmen und sehr, sehr ekligen Zeit. Und danach hat es auch sehr lange gedauert und es gab wirklich sehr, sehr lange Phasen, in denen es mir oder uns nicht gut ging. Eine Phase, in der ich wirklich sehr lange bei der Polizei aussagen musste. Das wurde ja immer so dargestellt, als wäre das irgendwie so ein Pappenstiel gewesen und ja, super und ich habe voll Bock und ich freue mich da jeden Tag, da meine Freunde bei der Polizei zu sehen und sowas alles. Auf so eine Dinge will ich gar nicht eingehen.
Ich wollte gerade sagen, spielt doch gar keine Rolle.
Ebenso, und es war halt alles sehr, sehr unangenehm und natürlich hat dann praktisch, bis es zum Prozess kam, hat das eine sehr große Rolle gespielt. Und während des Prozesses, gerade am Anfang und natürlich in der Zeit, in der ich dort aussagen musste Und ich werde jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich könnte wirklich hier, glaube ich, noch 3 Stunden, 5 Stunden über alle möglichen Dinge philosophieren. Und gerade weil ich da auch sehr bewandert bin in all diesen Dingen, die sich halt so bei Gericht und halt in Vernehmung abspielen. Und halt auch über die Art und Weise, wie der Prozess geführt wurde, möchte ich jetzt im Nachhinein auch gar nichts sagen. Ich möchte hier keine Dreckwäsche waschen. Ich möchte auch nicht den Eindruck erwecken, als wäre ich jetzt gekränkt und deswegen muss man da jetzt irgendwie nachtreten oder so. Aber all das während des Prozesses war auch sehr, sehr belastend. Und tatsächlich, und das ist echt schön, dass du das genauso siehst, gut, jetzt werden uns natürlich wieder Leute, ja, natürlich seht ihr das genauso, weil ihr sprecht euch ab. Nee, eben nicht. Also wir sprechen hier auch nicht miteinander.
Oh, wir waren schon, sorry, dass ich unterbreche, wir haben schon, du weißt, ich bin so impulsiv und war ich auch in der Vergangenheit und du warst immer derjenige, der mir gesagt hat, ey, Anna-Maria, krieg dich in den Griff. Das ist, also ne, da waren wir uns einmal überhaupt nicht einer Meinung.
Ja, das stimmt auch. Aber ich will nur sagen, jetzt in dieser Situation war es halt wirklich so, dass dann bei mir nach Ende der Aussage, ja, ich wurde ja einmal ganz offiziell entlassen, ich wurde dann nochmal zurückgeholt und dann sollte ich ein drittes Mal auch nochmal kommen und so, aber das zähle ich jetzt nicht mit rein, so nach meiner ersten offiziellen Entlassung als Zeugen hat bei mir der Heilungsprozess eingesetzt, ja, so Heilungsprozess, warum? Nicht, weil ich in Deutschland, in Berlin sitzen geblieben bin und ich mich permanent damit beschäftigt habe oder sonst irgendwas. Wie du gesagt hast, wir haben uns umgeschaut, wir haben die Fenster aufgemacht, wir haben unsere Augen aufgemacht und wir haben geguckt, was gibt es noch in diesem Leben, was gibt es noch auf dieser Welt, was wir nutzen können, was wir dazu, das dazu beitragen kann, dass wir ein schöneres, besseres, zufriedeneres, freieres, gesünderes, was auch immer, einfach positiveres Leben haben oder führen können. Und dann sind wir los, und dann sind wir nach Dubai und dann waren wir hier und haben gemerkt, wow, es ist hier ganz anders als da, wo wir herkommen und uns und es gefällt uns und wir wollen hier bleiben. Dann kam die Schwangerschaft, die auch sehr, sehr, ja, müssen wir jetzt auch nicht wieder alles aufwühlen, aber du weißt selber, was das für mich bedeutet hat, in welche Depression mich diese Zeit gestürzt hat. Und in dieser Zeit auch zu merken, wie sehr ich mich um meine Kinder sorge und wie sehr halt auch ein wirklich schlimmes, schlimmes, schlimmes Schicksal auf dich selbst warten kann.
Kann ich ganz kurz was dazu sagen? Ich glaube auch, dass es das ist, was uns hat Frieden schließen lassen.
Ja.
Amaya ist gesund, also dieses Geschenk ist passiert und danach hatte ich keine Wünsche mehr.
Ja.
Und das ist bis heute so. Und wenn ich all das aufwiege, das war das Wichtigste. Und man kann nicht in allem immer gewinnen, positiv. Und ich glaube, das hat uns Frieden schließen lassen, dieser Moment. Ne?
Genau, richtig. Das wollte ich gerade sagen. Also das, was passiert ist, war fürchterlich und ich würde mein Leben dafür geben, sowas nie wieder erleben zu müssen, auf unsere Kinder bezogen. Ja, ich meine jetzt nicht diesen Firlefanz-Prozess oder sonst irgendwas oder irgendwelche anderen Streitereien. Aber ich habe selber gemerkt, in dieser Zeit, ich habe mich so sehr durch meine eigene Depression, durch dieses wieder Introvertierte, habe ich mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt und ich habe sehr viel auch in meiner Therapie gelernt und habe viel erfahren und habe wirklich in dieser Zeit dieses ganze Zeug, meine Vergangenheit, die Jahre, Arafat, den Prozess, die Aussicht auf ein Ergebnis, habe ich wie eine alte Haut abstreifen können und habe es hinter mir lassen können. So, und ich habe jetzt wirklich auch die letzten Monate, egal wie lange das noch weiterging und welche absurde Dinge da passiert sind und welche absurden Dinge da halt auch vorgetragen wurden und halt irgendwie eingereicht wurden. Natürlich hat man immer mal wieder ganz kurz geguckt, aber ich habe gemerkt, krass, heute war
Prozess. Du hast das noch nicht mal mehr mit mir besprochen. Du hast mir das noch nicht mal mehr erzählt. Ich habe darüber nichts gelesen.
Ja.
Das war fast so, als gäbe es den gar nicht. Und das wäre auch okay gewesen.
Ja, eben. Also diese ganzen Dinge haben einfach nichts mehr ausgelöst in mir. So. Und man muss natürlich sagen, und um der ganzen Sache gerecht zu werden, und ich möchte jetzt nicht so tun, als wäre etwas, was nicht so ist, aber natürlich wussten wir beide, dass ein Ende des Prozesses, egal in welche Richtung, wird nochmal für unsere persönliche Aufmerksamkeit sorgen. Es wird uns beschäftigen, wir werden darüber sprechen, wir werden Gefühle entwickeln, welche Art auch immer, und das wird uns jetzt einige Zeit noch begleiten. So, und es wird dann aber auch wieder vorbei sein. Und der Punkt ist halt der, wenn man sich halt anguckt, und man geht ja da auch nicht blauäugig rein, wenn man sich das halt alles anschaut, wie das gelaufen ist.
Vor allem, wie es auch in der Vergangenheit war, wusste man doch.
Man konnte schon, schon sehr relativ sicher einschätzen, in welche Richtung das läuft.
Weil es halt auch nicht fair lief, ne?
Das ist eine andere Sache. Das ist jetzt, ob fair oder nicht, so, das will ich auch.
Von der Gegenseite.
Ja, auch das. Das ist ja völlig normal, dass die das. Also, das ist gar nicht so mein Punkt. Aber ich will einfach nur damit sagen, dass das ganze System und das ganze Prinzip war ja so, dass es jetzt darauf hinausläuft. Und natürlich sagt jetzt jemand in der Öffentlichkeit, ja, das ist so, weil Bushido ist nicht glaubwürdig oder weil Anna-Maria Belastungstendenzen hat. Oder
das gebe ich auch gern zu.
Nee, das
weil hat. Ja, Anis, ich bin, was heißt belastet? Ich bin sehr persönlich geworden, weil es mich ja, persönlich aber es betrifft.
Aber es ist ja ein Unterschied. Bin ich halt. Es ist ein Unterschied, persönlich zu werden. Wie soll man denn nicht persönlich
ja,
sein?
Ja, aber ich sehe das Belastung als, wenn man das persönlich erzählt. Ich weiß noch nicht mal, was die meinen mit belasten.
Ja, das ist eben das Problem. Die meinen nämlich was ganz anderes damit. Okay. Aber auch das ist auch völlig egal. Also wenn diese Sachen jetzt in der Öffentlichkeit durch den Richter halt auch verkündet werden, dann ist das so und Leute greifen das auf. Und natürlich gibt es Menschen, die das für sich und gegen uns verwenden. Aber das ist völlig in Ordnung, weil es spielt für uns keine Rolle mehr. Und es ist ein ganz großer Punkt, den darf man nicht unterschätzen, beziehungsweise möchte ich gerne nochmal sagen. Natürlich hat für mich dieses Urteil einen Stellenwert auf Gerechtigkeit bezogen. Ja, ein Freispruch bedeutet für mich keine Gerechtigkeit. Eine Verurteilung hätte für mich Gerechtigkeit bedeutet. Aber auch das ist nebensächlich. Denn das Wichtige und das Ernsthafte, das wirklich Wahrhaftige ist meine persönliche Entwicklung, mein persönliches Leben, die Dinge, die du mir als meine Ehefrau gibst, die Dinge, die meine Kinder mir als unsere Kinder mir geben, das Leben, das wir hier leben, die Menschen, die sich in unserem Leben befinden, ob es jetzt so ein Kenny ist oder Dennis oder Musa oder Madina oder Shine, wie sie alle heißen. Wir haben echt tolle Menschen kennengelernt und das sind Menschen, die uns in unserem Leben weiterbringen und unser Leben und die Zeit, die wir noch haben, einfach uns ermöglichen, diese Zeit gut und qualitativ hochwertig auch zu erleben und zu genießen und uns immer auch vor allem auf unsere Kinder zu konzentrieren. Und das ist eben genau das Wichtige. Und dieses vermeintliche Urteil, egal in welche Richtung, selbst eine Verurteilung hätte für mich als Mensch und für mich als jemand, der sein Leben lebt, hätte es keine Veränderung gebracht. Es hätte einen gewissen Grad an Genugtuung gebracht.
Aber wie lange? Aber,
genau.
Und einen halben Tag vielleicht?
Das wäre eine ganz temporäre Befriedigung gewesen, weil das, was passiert ist, ist passiert. Das kann kein Urteil, kein Freispruch ändern. Diese Jahre vor Gericht, die sind auch vergangen. So, das kann jetzt auch niemand wieder irgendwie rausholen.
Würdest du es nochmal machen?
Würde ich was machen?
Würdest du nochmal diesen Prozess, würdest du es nochmal machen? Es war wirklich, haben wir noch nicht drüber geredet. Ich würde dir immer sagen, und das habe ich ja von Anfang an schon gesagt, weil dieses Aussage gegen Aussage, da ist in Deutschland mit den Anwälten und ich will da gar nicht drüber reden, weil ich bin auch kein Experte, aber rein von meiner Sichtweise, wie halt, was man alles so mitbekommt in den Medien, wie oft Leute angeklagt werden und dann doch freigesprochen werden, weil Leute, die noch nie was getan haben, also ich wurde noch nie angeklagt, verstehst du, was ich meine? Und wenn man dann so über 30 Mal angeklagt wird, ist es so, ich habe aber nie was gemacht. Oder muss ich fast lachen, sorry, okay,
wir driften gerade ein bisschen ab,
ich weiß, aber was
auf deine Frage zurückzukommen.
Genau, ich wollte dich eigentlich...
Ja, würde ich.
Würdest du, das finde ich stark. Das finde ich richtig gut, wirklich. Ich weiß auch warum. Weil dieses Gefühl, ne, da sitzen zu können und das erzählen zu können, ohne dass er rumschreit und dich unterbricht. Das habe ich auch immer zu dir gesagt, wenn du an diesen Tagen nach Hause gekommen bist. Ich sage, hey, du konntest da einfach sitzen und ihm sagen, wie es dir ging in diesen, was auch immer ihr dort besprochen habt, welchen Tag auch immer, welche Situation. Und wer die Gegenseite kennt, weiß, dass der ja niemanden aussprechen lässt und auch nur rumschreit. Das heißt, du konntest da einfach sitzen und mal das erzählen. Und du sagst ja nach deiner Aussage, das war dann für dich ein Abschluss. Ja, weil du es aber erzählen konntest.
Ja,
und das dafür allein war es vielleicht wert.
Es war sowieso, es war alles wert. Es war vor allem, und jetzt ist auch der nächste Punkt, nicht nur, weil ich dort sprechen konnte oder es wieder könnte und bla bla bla. Es gibt keine andere Alternative. Es gibt keine andere Alternative.
Ja, damit kommen die ja so weit, ne?
Die einzige Alternative wäre, man geht nicht mehr zur Polizei. Man sagt einer Behörde nicht mehr das, was einem angetan, verbrochen, was auch immer wurde.
Ja, aber mit wie viel Zuversicht kann man das jetzt jemandem raten?
Die Zuversicht, Anna-Maria, ist was anderes. Da gebe ich dir voll.
Ja, da finde ich, das ist von dir moralisch so stark. Ich selber bin da persönlicher und sage, nein, nie wieder. Ich würde nie wieder. Deshalb lebe ich einfach woanders. Ich lebe woanders, Punkt. Weil nie wieder, also rein meine meine, aber das habe ich schon währenddessen gesagt, weil so wie man behandelt wird, das ist zugelassen.
Ja, du hast recht.
Und das sage ich ja, da bist du weitaus, und das hätte jetzt sonst was auch sein können, ne? Aber das ist sowas, wo ich einfach sage, nein, ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich will nicht. Ich will nicht in einem Land leben, wo sowas möglich ist und sowas, ich kann nicht.
Ja, ist auch vollkommen verständlich. So, ich will auch da nicht mehr leben. Und natürlich kannst du dir ja vorstellen, und deswegen will ich da erst gar nicht anfangen, da meine persönliche Meinung kundzutun über Dinge, die da gelaufen sind oder über einzelne Personen oder was auch immer. So, das, weil das gehört dir nicht dazu. Und noch einmal, es ist ein Geben und Nehmen und es ist wie ein Pendel, das schwenkt nach links, das schwenkt nach rechts und so, weiß ich meine. Und das ist alles in Ordnung. Wir haben für uns unsere Art und Weise gefunden, wie wir leben. Und niemand, der mir dann auch bei Instagram schreibt oder so, kann irgendetwas daran ändern, dass das, was passiert ist, so passiert ist, das weiß ich, das weiß jeder, der dabei war. Und genau, das hat jetzt vor Gericht sozusagen, hat das jetzt jemand anders gesehen. Und mehr ist es auch nicht. So, und das wird jetzt auch wieder vorbeigehen, so wie alles andere vorbeigegangen ist. Und wir sind ja auch, Anna-Maria, du ja genauso, wir sind Personen des, der Öffentlichkeit, wir wissen, wie es ist.
Ja, aber, damit muss man auch umgehen genau, können. Ne, und das ist auch, wie gesagt, völlig in Ordnung. Man hat immer die, jeden, es kann eigentlich jeder toll finden. Wir wollen nicht, dass uns jeder toll findet. Es spielt keine Rolle, wer da draußen einem glaubt oder nicht glaubt. Es macht mit einem selber nichts. Und niemand nimmt uns irgendwas weg. Unser Leben geht weiter. Natürlich unschön, aber wir waren vorbereitet. Und das ist das, genau. Das Gute daran gewesen, dass wir vorbereitet waren. Und ja, und wir uns jetzt damit beschäftigen, dass du nach Deutschland gehst, leider, und auch woanders in Europa.
Jetzt gleich sogar, sofort.
Genau, und ich gegoogelt habe, ob ich mit den Kindern auf die Malediven fliege spontan. Und das habe ich mir dann auch immer gesagt in diesen Jahren. Wenn ich meine Augen aufmache, meine Medien zuklappe, habe ich Menschen um mich rum, um uns rum, die uns lieben, die uns respektieren. Wir haben ein gutes Leben, wir haben unsere Familie. Wir haben gute Jobs. So. Und dann weiß man nicht, was das Leben noch für einen bringt. Und wir, gesagt, wir wissen, es gibt Höhen und Tiefen immer, immer, immer. Und es werden auch immer wieder Tiefen kommen und es werden immer wieder Höhen kommen. Aber so ist das. Und jetzt gerade ist mein Tief, mein persönliches Tief, nicht dieses Urteil, sondern mein Mann ist nicht bei mir und süß. Bei der Familie. Ist so.
Das ist süß von dir, danke. Aber mir geht's ähnlich. Wie gesagt, ich habe auch ganz andere Sachen, die mich runterziehen oder ganz andere Sachen, die mich beschäftigen. Und das Schöne ist, wir können jetzt auf tolle Sachen in die Zukunft blicken. Wir sind zwar jetzt einige Zeit getrennt, aber wir werden uns dann auch wiedersehen, alle zusammen.
Wir werden euch alle wiedersehen.
Ja, wir werden uns vor allem alle mal sehen, irgendwie auf eine Art und Weise. So, darauf freue ich mich mega. Wir werden auf der Bühne stehen. Die Familie ist mit dabei. Ich mache jetzt Musik und die Videos und sehe auch da wieder lustige Menschen. Und es wird alles gut sein. Und es war schon irgendwie alles viel, viel besser als früher. Und da ändert ein Gerichtsurteil nichts daran, weder ins Positive noch ins Negative. Und deswegen war es mir wichtig, an dieser Stelle nochmal darüber zu sprechen, weil ich möchte an keiner anderen Stelle